In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier und habe heute Angela Luther zu Gast, Oberstaatsanwältin und Leiterin der Abteilung für Intensivtäter. Herzlich willkommen, Angela.
Hallo.
Stell dich doch erstmal kurz vor, wie bist du zur Staatsanwaltschaft gekommen? Warum machst du diesen Job? Warum machst du genau diesen Job in der 265?
Ja, zur Staatsanwaltschaft bin ich gekommen, weil das Strafrecht tatsächlich das war im Jurastudium, was mich am meisten interessiert hat, was am meisten am Menschen dran ist und wo ich fand, dass man am wirksamsten etwas für die Gesellschaft tun kann.
Und hat sich das bewahrheitet?
Ich denke schon. Also das gerade in der Intensivtäterabteilung ist sicher die Erfolgsquote etwas niedriger als in anderen Abteilungen, in denen ich früher war, was den Erfolg anbelangt, Leute wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber es ist insofern sinnvoll, eben sehr früh damit anzufangen und gerade die jungen Menschen, die besonders intensiv sich durch erhebliche Gewalttaten hervortun, sehr früh dort einzugreifen und die kriminelle Karriere, die sie einschlagen, möglichst schnell zu stoppen. Sei es durch Inhaftierung oder weil sie tatsächlich zu einer Umkehr in ihrem Denken gelangen.
Dann steigen wir doch gleich bei der Gelegenheit ein. Was ist denn ein Intensivtäter? Was ist ein Schwellentäter? Was ist ein kiezorientierter Mehrfachtäter?
Zum kiezorientierten Mehrfachtäter, was sozusagen die niedrigste Stufe ist, wird ein junger Mensch, wenn er bei der Polizei sehr häufig auffällt, das muss nicht unbedingt mit Gewaltdelinquenz sein, sondern wenn eben der Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich junge Menschen, zum Teil Kinder, auffallen, sodass die Polizei schon präventiv insoweit eingreift, weil restriktiv können wir ja erst eingreifen, wenn die jungen Menschen 14 Jahre alt sind, in die Familien gehen und versuchen dort durch die Erziehungsberechtigten etwas zu erreichen, in die Schulen gehen und immer wieder mit den Kindern oder Jugendlichen sprechen. Zu uns kommen sie, wenn sie die Stufe des polizeilichen Intensivtäters erreicht haben, dann schicken uns die sogenannten TOI-Kommissariate, also die Kommissariate für täterorientierte Ermittlungen, eine Nachricht, dass sie jetzt als polizeilichen Intensivtäter gelistet haben. Und dann steigen wir in die Prüfung ein, ob wir den jungen Menschen auch bei der Staatsanwaltschaft als IT führen oder nicht.
Okay, das heißt, kiezorientierter Mehrfachtäter ist noch eine reine Polizeisache. Da werden die einfach quasi schon präventiv tätig und fangen an, so ein besonderes Auge auf die Jugendliche oder den Jugendlichen zu haben. Dann auf Polizeiseite haben die eine eigene Klassifizierung als Intensivtäter.
Genau so sieht es aus. Und in dem Bereich kriegen wir zwar schon Übersichten über diese jungen Menschen, sodass wir eben, wenn für uns etwas auffällig ist, gerade bei Mittätern von Intensivtätern oder Schwellentätern, wir uns schon daran orientieren können, ob die Polizei sie möglicherweise schon als kommt, also kiezorientierten Mehrfachtäter führt, sodass wir dann ein besonderes Augenmerk schon mal auf diese Jugendlichen oder Heranwachsenden haben und möglicherweise von uns auch in die Prüfung einsteigen. Aber grundsätzlich ist das etwas, wo die Polizei dann in die Familien geht und versucht, so schon frühzeitig einzugreifen und die kriminelle Karriere, die sich auf dem Weg macht, schon frühzeitig zu stoppen.
Was sind jetzt Schwellentäter?
Schwellentäter ist sozusagen der Täter, der noch nicht ganz die Voraussetzung für den IT erfüllt, aber schon eine kriminelle Entwicklung zeigt mit Gewaltdelikten, mit schwerwiegenden Straftaten. Und zwar hat der in mindestens 5 Fällen Gewaltstraftaten von einigem Gewicht begangen und innerhalb eines Jahres. Und es ist die Prognose zu stellen, dass es sich, wenn man jetzt nicht eingreift, weiter fortsetzen wird. Mit diesen Voraussetzungen ist noch nicht für den IT möglicherweise reicht, aber er schon bei uns in die Sondersachbearbeitung fällt. Das ist ja der Grundsatz, dass er einen zuständigen Polizeibeamten bekommt, der für ihn zuständig ist und immer wieder als die Person auch gegenüber dem Intensivtäter, Schwellentäter auftritt, genauso wie eine Staatsanwältin, ein Staatsanwalt konkret für diesen Jugendlichen oder Heranwachsenden dann zuständig wird. Und dann, wenn er 21 ist, also es sind alles Personen, die wir prüfen, die noch unter 21 Jahren alt sind, die geprüft werden, ob sie die Voraussetzungen für einen Schwerentäter oder Intensivtäter erfüllen. Und mit dem 21. Lebensjahr wird bei Schwerentätern geguckt, ob die Entwicklung abgebrochen ist, die kriminelle Entwicklung oder nicht. Wenn sie abgebrochen ist, wird er dann gelöscht. Und wenn sie nicht abgebrochen ist, wird er dann hochgestuft zum Intensivtäter.
Okay, gelöscht heißt nicht, die Person wird gelöscht.
Nein, natürlich nicht, sondern
der Status als Intensivtäter wird gelöscht. Genau. Warum überhaupt das Ganze? Also ich meine, wir haben ja auch so ganz normal bei den Erwachsenen auch genügend Straftäter, die regelmäßig wieder in Erscheinung treten, auch die regelmäßig mit Gewaltdelikten in Erscheinung treten. Die haben wir jetzt auch nicht. Ihren speziellen Polizeibeamten, ihren speziellen Staatsanwalt, der für die Bearbeitung zuständig ist. Warum ist das jetzt bei Intensivtätern anders?
Ja, das liegt zum Teil daran, dass das hier eben wir eine sehr große Staatsanwaltschaft sind und sehr spezialisiert sind und die Verfahren dann eben zum Teil eben auseinanderfallen. Natürlich, wenn es Jugendliche sind, sind die Jugendabteilungen für zuständig. Aber sobald mehrere Jugendliche auf dem Aktendeckel stehen, kann eben die Zuständigkeit der Jugendabteilung auseinanderfallen für einen und denselben Täter. Und so ist gewährleistet, dass alles in einer Hand bearbeitet wird. Das heißt, wir kennen die Intensivtäter sehr gut als derjenige, der für ihn zuständig ist. Wir haben alle abgeschlossenen Verfahren, alle laufenden Verfahren auf dem Schirm und können dadurch das viel mehr bündeln. Wir haben auch andere Kapazitäten in der Sachbearbeitung als die Jugendabteilung, die deutlich mehr Verfahren bearbeiten müssen als wir. Und wir können eben sehr, sehr schnell freiheitsentziehende Maßnahmen im Vorfeld der Hauptverhandlung erreichen, weil wir eben viel intensiver mit der Polizei direkt Sachbearbeiter eben zusammenarbeiten können. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, wenn jemand als Schwerentäter oder Intensivtäter gelistet worden ist, diesen Stempel draufgedrückt bekommt, dass wir dann eben so schnell wie möglich versuchen, eben einen Unterbringungsbeschluss in Jugendhilfeeinrichtungen zur U-Haftvermeidung oder eben einen Untersuchungshaftbefehl gegen diese Probanden zu erwirken, damit sie erstmal gestoppt werden, indem sie von der Straße abgefischt werden und dann eben auch relativ gebündelt alle Verfahren dann zur Anklage gebracht werden und eben in einem Paket eine Erziehungsmaßnahme oder eben eine Jugendstrafe schnell erreicht werden kann.
Das heißt, es ist quasi so eine Mischung aus einer Wiederholungsgefahrüberlegung und Erziehungsgedanke, dass man bei den Jugendlichen und Heranwachsenden quasi zum einen schnell reagieren muss, schnell dagegen halten muss und dann aber eben auch, gerade wenn es eben so eine Ballung von Gewalttaten ist, innerhalb eines kurzen Zeitraums dann auch schon etwas vehementer auch dagegen halten muss.
Bei uns ist besonders, dass eben schon sehr junge Probanden auch in Untersuchungshaft kommen, jedenfalls aber in die Untersuchungshaftvermeidung nach 71-72 JGG und aufgrund der Auswertung, die wir vornehmen, nämlich auch aller Verfahren, die schon im Strafunmündigkeitsalter begangen worden sind, kann es eben häufiger passieren, dass auch schon 14-, 15-Jährige in der Untersuchungshaft landen, weil sie eben einfach nicht mehr mit Erziehungsmaßregeln erreichbar sind und es eben geboten ist, aufgrund der Wiederholungsgefahr, das ist unser häufigster Haftgrund, sie direkt in die Untersuchungshaft zu bringen.
Das heißt, von der Einordnung her, der 72 JGG sagt normalerweise keine Untersuchungshaft bis zum 16. Lebensjahr, jedenfalls nicht begründet mit der Fluchtgefahr, weil das JGG davon ausgeht, die haben noch Kontakt zu den Eltern, wohnen noch im elterlichen Haushalt, sind also für uns erreichbar, aber es gibt eben keine Sonderregelung für die Frage der Wiederholungsgefahr, die dann eben hier bei den Intensivtätern greift.
Genau, also das ist der maßgebliche. Die wohnt meistens ja noch im Haushalt, nicht immer, sondern sehr viele sind auf Trebe auch und sind schulabstinent. Und so, dass man durchaus auch Fluchtgefahr begründen könnte, beziehungsweise Wiederholungsgefahr ist ja subsidiär. Aber in der Regel ist es tatsächlich die Wiederholungsgefahr, weil auch durch Ansprache von Polizeibeamten, Gefährderansprachen, sich diese Jugendlichen nicht mehr davon abbringen lassen, weiter entsprechende Straftaten zu begehen. Und dann ist eben das einzige Moment, was sie stoppen kann, an eben die freiheitsentziehende Maßregel.
Als kurze Gegenfrage rein kriminologisch betrachtet, das JGG beruht ja auf dem Erziehungsgedanken und da ist ja immer einer der wesentlichen Aspekte auch dieses Labeling-Approach, die Etikettierungsansätze, also die Idee, wenn ich einen Jugendlichen bewusst sozusagen auch noch als Straftäter brandmarke, führt das nicht dazu, dass er von der Begehung weiterer Straftaten Abstand nimmt, sondern dass er quasi dieses Etikett, das ihm der Staat anheftet, bewusst für sich adaptiert und dann sagt, okay, ihr wollt Straftäter, dann zeige ich euch Straftäter und dann erst richtig loslegt. Ist das dann mit dieser ganzen Intensivtäterbehandlung nicht genau ein kontraproduktives Problem?
Ich glaube, die Probanden, die bei uns auf der Liste stehen, die sind häufig so verwahrlost und so haben eben einen Lebensstil, der genau das ausmacht, dass sie zum Beispiel bei Raubtaten eben vor allem Macht ausüben wollen. Es häufig gar nicht darum geht, Wertgegenstände zu entwenden, sondern es darum geht, wirklich diese Macht auszuüben, weil sie nirgendwo Halt haben, weil sie die einzigen Erfolge daraus erzielen und ihre Achtung in der Peergroup daraus erlangen, dass sie eben gefürchtete Straftäter sind. Sie sind meistens in den Kiezen schon bekannt unter den anderen Kindern und Jugendlichen, dass man sich mit dem besser nicht anlegt, dass man dem aus dem Wege gehen. Das heißt, dieser Stempel ist eigentlich nicht von uns gegeben, sondern es ist schon eine Zuschreibung, die sie sich vorher eigentlich erarbeiten und bewusst darauf auch stolz sind. Viele unserer ITs sind auch stolz über dieses Labeling, aber freiheitsentziehende Maßnahmen, wenn sie die das erste Mal erleben, ist schon etwas, was nicht bei allen, aber doch bei vielen erstmal so einen Cut verursacht. Und ich glaube nicht, dass das jetzt das Verhalten beeinflusst, dass man jetzt noch mehr zulegt oder loslegt, sondern dass es eher, ja, manchmal fragen sie halt in der Hauptverhandlung, wenn nicht der zuständige Staatsanwalt da ist, wo denn ihr Staatsanwalt ist. Also sie sind sich durchaus bewusst dieser Prozedur, der wir sie unterziehen. Und es ist ganz häufig so, dass die Berichte aus der Jugendstrafanstalt oder der Jugendhilfeeinrichtung äußerst positiv ist, weil sie das erste Mal in einem Setting untergebracht sind, wo sie eine Tagesstruktur haben, wo sie angeleitet werden, wo sie wahrgenommen werden. Und dann wir sehr, sehr positive Berichte aus diesen Einrichtungen über die Straftäter, die vorher überhaupt nicht zu bändigen waren, völlig respektlos auch gegenüber Lehrerschaft oder Polizeibeamten waren, plötzlich super laufen.
Und die laufen dann auch noch nach der Verurteilung?
Mal so, mal so. Also ich habe jetzt gerade wieder zwei Jungs gehabt, die mit erheblichem Gewaltpotenzial unterwegs waren, die mit 14 beide in die Untersuchungshaft gekommen sind. Sie waren 6 und 7 Tage draußen. Der eine hatte eine sogenannte Vorbewährung bekommen. Das heißt, dass noch nicht darüber endgültig entschieden worden ist, ob die Strafe ausgesetzt werden kann. Der andere eine Bewährungsstrafe und sie sind sofort wieder losgezogen. Also obwohl der eine durchaus positive Beurteilung in der Jugendstrafanstalt bekommen hat. Aber das Problem ist, sie werden eben häufig einfach wieder in die Umgebung zurückgegeben, aus der sie kommen. Und wenn dort eben keine Bezugsperson ist, die auch nur ansatzweise erzieherisch auf sie einwirkt, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, dann ist es leider so, dass sie sofort wieder in diese Strukturen fallen. Und das ist eben ein Problem, wenn es weiter Kürzungen im Bereich der Jugendhilfe gibt, wird das einfach, also es keine Einrichtungen gibt, in die man sie geben kann, weil die alle überlastet sind, dann wird das eben sich fortsetzen, weil es sind einfach die Strukturen, in denen sie leben, die das sehr, sehr begünstigen, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten.
Du hast es jetzt schon angedeutet, was so ein paar Faktoren dafür sein könnten. Jetzt quasi wieder so mit den kriminologischen Überlegungen dazu. Grundsätzlich, Jugendkriminalität sei deviant, sagen die Kriminologen. Also quasi eine Phase zum Austesten von Grenzen. Das trifft auch auf den Großteil der jugendlichen Straftäter wohl zu. Vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, was ist jetzt also bei denjenigen, die so eine Intensivtäterlaufbahn einschlagen, dann anders? Gibt es quasi da biografische Gemeinsamkeiten, die man bei allen feststellen kann? Oder sind das ganz unterschiedliche Ausgangspunkte und alle münden dann trotzdem irgendwie in der Intensivtätereigenschaft?
Also eine Verallgemeinerung kann man nicht treffen, aber es sind häufig Kinder und Jugendliche, die aus gebrochenen Familienverhältnissen kommen, wo häufig nur ein Elternteil verfügbar ist. Viele in den letzten Jahren mit Flüchtlingserfahrung, die halt aus den Kriegsgebieten kommen, wo nicht alle Familienmitglieder auch hier mit hergezogen sind, wo der kulturelle Hintergrund eine Rolle spielt, dass man eben die alleinerziehende Mutter eben nicht so akzeptiert beziehungsweise nicht das Sagen hat, wie eben der Vater, der fehlt, der zum Teil eben auch verstorben ist in den Ländern, aus denen sie kommen. Oder eben überwiegend sind es ja Deutsche oder mit Doppelstaatsangehörigkeit, Jugendliche und Heranwachsende, wo die Eltern, weil sie selbst nicht klarkommt, Alkoholikermilieu, Drogenmilieu, selbst straffällig sind, sehr viele Kinder, Armut zu Hause ist, beengte Wohnverhältnisse und die Eltern einfach überfordert sind und deshalb einfach dort keiner die Kontrolle über die Kinderjugendlichen hat und ausübt und die Schule eben, wenn die Kinder nicht hingehen, die Jugendlichen machen sie zwar Meldungen, aber letztlich, wenn sie nicht da sind, ist die Einflussnahme natürlich auch über die Schule nicht mehr gegeben. Und die Schulabstinenz ist eigentlich fast bei allen durchgängig. Also.
Aber wir haben die Schule, wir haben ja quasi erst am Ende der Leiter Polizei und Staatsanwaltschaft, die da tätig werden. Wo sind die Jugendämter dabei?
Tja, die Jugendämter, wir kennen es aus der Presse, sind halt heillos überfordert. Ich habe einen 14-Jährigen, der hat noch 3 jüngere Geschwister. Die Mutter ist schwerst alkoholkrank, kommt aus dem Ausland, spricht die deutsche Sprache nicht gut. Einen Vater gibt es dort nicht. Die Mutter ist eigentlich nie zu Hause, sondern irgendwo anders. Die Polizei trifft eigentlich dort im Haushalt immer nur den Jugendlichen mit ganz vielen Freunden, die sich im ähnlichen Bereichen bewegen wie er und die Mutter nicht. Die Mutter hat auch schon Verfahren gehabt wegen Verletzung der Fürsorgepflicht nach § 171 StGB. Aber das Jugendamt ist offensichtlich nicht in der Lage, die Kinder bzw. den Jugendlichen aus dieser Familie woanders unterzubringen, damit eben dort gegengesteuert werden kann.
Was uns jetzt hier eine Ebene höher bei der Frage von Strafzumessung und so weiter auch dazu führt, dass es ja regelmäßig auch die Frage stellt für uns und für die Gerichte dann auch, war überhaupt der Angeklagte in der Lage, ein sozial adäquates und legales Leben zu erlernen und Konfliktverhalten zu erlernen und so weiter? Oder ist er quasi da einfach lost, auf sich allein gestellt und lernt es dann eben quasi auf der Straße, wie er etwaige Konflikte löst?
Erst hatte ich ja schon versucht so anzudeuten, es ist seltener, dass sie in Konflikte geraten, die sie lösen, sondern sie suchen die Konflikte, um eben dort endlich Anerkennung zu finden, Aufmerksamkeit zu erwecken und eben Macht auszuüben, die sie vielleicht selbst spüren. Also natürlich haben auch einige dieser Jugendlichen und Heranwachsenden Gewalterfahrungen, die sie mitbringen aus den Familien, aber nicht alle, sondern es ist einfach etwas, dass man natürlich auch nach Statussymbolen strebt, die man aufgrund der familiären finanziellen Situation halt sich nicht leisten kann. Aber andererseits zunehmend eben auch eine Verrohung zu erkennen ist, dass über das Maß, um eben jemanden zu berauben, hinaus Gewalt angewendet wird, einfach weil man daran Spaß hat, beziehungsweise weil man sich halt profilieren will. Es ist ja nicht so, dass der Intensivtäter alleine auftritt, sondern er tritt immer mindestens zu zweit auf und man sucht sich natürlich auch Opfer, die definitiv schwächer sind. Also Intensivtäter und Schwellentäter sind aus meiner Sicht Feiglinge, weil sie tatsächlich sich zunutze machen in der Personenübermacht oder eben durch den Einsatz von Waffen, was ein ganz großes Problem ist, das, was ja auch in den Medien so kursiert, dass immer mehr Bewaffnung erfolgt, insbesondere eben Messer zum Einsatz kommen, aber eben auch Schusswaffen, Schreckschusswaffen, um eben ja, diese Macht ausüben zu können. Ich glaube nicht, dass die Jungs nicht wissen, was sie tun und dass sie es nicht tun dürfen, sondern dass sie einfach das als, um sich zu profilieren, um Anerkennung zu finden, weil sie es in anderen Bereichen, schulische Bereichen und so nicht erreichen können.
Weil wir jetzt gerade die ganze Zeit von den Jungs reden, gibt es auch Mädchen?
Also bisher hatten wir eine, also im Moment haben wir eine junge Frau, die als Intensivtäterin geführt wird. Aber auch das ist ja kriminologisch belegt, dass gerade bei Gewaltdelikten vornehmlich natürlich männliche Personen in Erscheinung treten, Frauen oder junge Mädchen eben mit anderen Delikten sich hervortun. Aber es gab auch Zeiten, als die Intensivtäterabteilung Anfang der 2000er gegründet worden ist, wo tatsächlich also das Phänomen eben Jugendgruppengewalt bestand und durchaus auch damals deutlich mehr Mädchen, weil es eben auch Mädchenbanden gab. Banden jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern Gruppen, die dann eben auffällig geworden sind. Aber das ist doch also tritt neben der männlichen Gewalt tatsächlich in den Hintergrund. Wenn sie auffällig werden, dann nicht in diesem Ausmaß und sind auch leichter zu stoppen aus meiner Sicht. Also dort reichen eben meistens schon die ersten Ansprachen oder Maßnahmen. Und ich glaube auch, dass die Jugendämter bei Mädchen schneller, wirksamer eingreifen, zum Teil als bei Jungs. Also weil bei den Mädchen geht das häufig, diese Verwahrlosung halt auch mit Prostitution und solchen Geschichten einher. Und ich glaube, dass die Jugendämter da vielleicht dann auch andere Möglichkeiten noch haben als bei eben einer Familie mit 4 Kindern, wenn man die nicht trennen will, sondern die eben zusammen irgendwo unterbringen will und die dann auch noch unterschiedlich alt sind. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem für Jugendämter. Und in diesem benannten Fall ist die Jugendhilfe schon seit geraumer Zeit auch tätig, aber die Wirksamkeit ist halt für uns jedenfalls in dem Ausmaß, wie der junge Mann sich geriert, nicht erkennbar.
Kurz für den Statistikblock, wie viele Intensivtäter haben wir in Berlin? Von welchen Zahlen reden wir da eigentlich?
Also im Moment, Stand heute, haben wir 274 gelistete Intensivtäter, wobei das eben nicht nur Täter bis zum Erreichen des 21. Lebensjahrs sind. In der Intensivtäterabteilung werden die Intensivtäter und Schwellentäter, also Schwellentäter sind tatsächlich nur Personen bis zum 21. Lebensjahr. Dort wird dann geprüft, ob sie zum Intensivtäter hochgestuft werden oder ob sie sich jetzt so verhalten, dass sie nicht mehr in unserem Fokus stehen müssen. Insbesondere, wenn sie vielleicht nur noch mit Verkehrsdelikten oder kleineren Diebstählen auffallen. Sondern sie werden betreut bis bei uns bis zum 24. Lebensjahr und auch danach findet eine Sondersachbearbeitung allerdings in den allgemeinen Abteilungen statt, wenn eben weiter schwerwiegende Gewaltstraftaten begangen werden. Das heißt, sie kriegen dann einen neuen, aber auch einen Sachbearbeiter, der immer wieder alle Verfahren gegen diese Person bekommt. Schwellentäter haben wir 36 im Moment und in dem ersten Halbjahr 2025 haben wir 26 neue Prüfvorgänge angelegt. Prüfvorgänge heißt, wir gucken uns die Person an. Meistens sind sie dann als polizeiliche Intensivtäter angefallen und werten alle Verfahren, die bisher aufgelaufen sind, aus und prüfen, ob sie die Voraussetzungen für den Schwellentäter oder Intensivtäter erfüllen. Bisher 14 abgeschlossen und 13 von ihnen wurden bisher als Intensivtäter gelistet, eine Person als Schwellentäter und 11 sind noch offen. Dass aber die Tendenz zeigt, dass die Prüfvorgänge angelegt werden in immer jüngeren Alter. Zum Teil ziehen wir uns Verfahren, also da beginnt die kriminelle Karriere mit 9, 10 oder 11 Jahren und dann mit 12, 13 wird es eben häufig dann massiv Gewaltdelikte, so dass wir direkt, wenn sie 14 werden, weil ab 14 können wir ja erst sozusagen eingreifen, werden sie direkt als Intensivtäter dann auch gelistet und wir versuchen dann eben bei den ersten Taten, die sie als Strafmündiger begehen, dann sie in Untersuchungshaft oder in die Untersuchungshaftvermeidung zu bringen.
Okay, also das heißt, die Polizei stellt hier diese 26 Leute vor im ersten Halbjahr und sagt, die werden bei uns als Intensivtäter geführt. Ihr zieht euch die ganzen Polizeivorgänge und was die Polizei vorlegt und überprüft das dann eurerseits auch. Gibt es da häufig Dissens?
Dissens gibt es nicht, also es sind nicht polizeiliche Vorgänge, sondern es wird ja trotzdem bei uns auch gegen Kinder werden ja Ermittlungsverfahren, die polizeilichen Vorgänge münden ja in einem staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen, auch wenn sofort natürlich nach 170 wegen Verfahrenshindernis eingestellt wird. Aber wir sehen ja die abgeschlossenen Vorgänge bei uns im System und können uns die erfordern und schreiben dann die Polizei direkt an, dass sie alle Weißvorgänge, die dort noch in Bearbeitung sind, direkt an uns geschickt werden, dass wir sie in die Prüfung mit einbeziehen können, sie möglichst schnell auch bei uns eintragen können und diese dann zum Anlass nehmen, dann die ersten Maßnahmen zu ergreifen. Das führt eben auch dazu, dass noch in den allgemeinen Jugendabteilungen anhängige Verfahren von uns halt beigezogen und übernommen werden, wenn wir sie dann also als Intensivtäter oder Schwellentäter listen.
In den normalen Jugendabteilungen bin ich ja sozusagen in der Regionalisierung drin, guck also, dass irgendwie die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte auch quasi regional eingebunden sind, Kontakt haben zu den Schulen und zu den Jugendämtern und so weiter. Jetzt seid ihr mit eurer Intensivtätersachbearbeitung bewusst quasi berlinweit aus dieser Regionalisierung draußen. Arbeitet ihr denn trotzdem dann auch mit den Schulen und den Jugendämtern dann intensiv zusammen oder beschränkt sich das bei euch auf das, jetzt bin ich irgendwie der Sonderstaatsanwalt, die Sonderstaatsanwältin.
Also mit den Schulen arbeiten wir nicht zusammen. In der Regel, wie gesagt, sind unsere Probanden auch schulabstinent. Aber es landet natürlich bei dem gleichen Sachbearbeiter bei der JGH, weil sich deren Zuständigkeit ja trotzdem über den Wohnsitz bestimmt und laufen ja auch alle Verfahren über die JGH. Und das JGG sieht ja auch vor, dass man zeitnah dann einen JGH-Bericht einholt und der Austausch ist natürlich, also die JGH besuchen ja auch die Probanden dann in der Untersuchungshaft oder in der Untersuchungshaftvermeidung und besprechen mit den Probanden die Sachen und geben uns natürlich auch Informationen entsprechend weiter, die für uns relevant sind. Und beim Jugendrichter, wenn sie erstmal Jugendstrafe hatten, landet es ja eigentlich auch immer bei dem für örtlich zuständigen Jugendrichter, gerade wenn sie in der Vollstreckung neue Straftaten begehen, ist es ja auch der Vollstreckungsleiter dann für die Verfahren, die neu dazukommen, zuständig, sodass wir da auch sehr engen Kontakt halt haben.
Also das heißt, wir haben die Jugendgerichtshilfe quasi als Bindeglied zu dem Jugendlichen, aber auch zu den Familien des Jugendlichen?
Auch als Verbindung zu den Jugendlichen, aber auch der Sondersachbearbeiter von der Polizei versucht eben Kontakte zu den Familien herzustellen. Wobei es eben leider ja so ist, dass wir häufig zu hören kriegen, gut, dass sie ihn eingesperrt haben, wir kommen mit ihm nicht klar. Wir wollen mit ihm eigentlich auch nichts zu tun haben. Also, und das ist natürlich sehr bedauerlich und gerade in den Fällen muss natürlich auch gesehen werden, dass, wenn es halt zu Bewährungsstrafen kommt, dass die Probanden dann, die ITs oder STs, eben fremd untergebracht werden, dass es dort Möglichkeiten gibt.
Wie reagieren denn die Gerichte auf die Intensivtäter? Ziehen die mit bei eurer Linie, dass da quasi der Short, Sharp Shot erfolgen muss? Oder ist da immer noch in den einzelnen Hauptverhandlungen viel Überzeugungsarbeit zu leisten?
Nein, eigentlich nicht. Unsere Anklagen sehen ja auch deutlich anders aus als die aus den allgemeinen Jugendabteilungen. Bei uns ist das wesentliche Ermittlungsergebnis zu den persönlichen Verhältnissen extrem lang, weil wir dort wirklich die Biografie darstellen und insbesondere die kriminelle Karriere sehr ausführlich darstellen und eben auch aus früheren Verfahren, auch aus der Strafunmündigkeit, eben Sachverhalte schildern und dort dann auch bei den Jugendgerichten durchaus nicht die Neigung besteht, dass die Erziehungsmaßregeln von unten anzufangen, bis man irgendwann die Jugendstrafe erreicht, sondern in der Regel stehen bei uns tatsächlich Jugendstrafen bei der ersten Verurteilung, wenn wir sie dann als Schwerentäter oder Intensivtäter anklagen, vorn an. Das zeichnet sich eben auch darin aus, dass in 42,7% der Fälle tatsächlich Jugendstrafen ausgesprochen werden. Natürlich begehen auch Intensivtäter mal kleinere Sachen oder es ist, weil die Verhandlung schon so spät erst läuft, dass tatsächlich schon etwas mit dem Intensivtäter oder Schwerentäter passiert ist, so dass tatsächlich zum Tatzeitpunkt keine schädlichen Neigungen mehr in dem Ausmaß festgestellt werden können, die eine Jugendstrafe rechtfertigen würden. Aber häufig, und da spielt der Erziehungsgedanke ja nach der BGH-Rechtsprechung, ist dann nicht mehr maßgeblich, sondern die Schwere der Schuld, weil wir wirklich äußerst brutale Taten zum Teil dann auch zur Verurteilung anstehen haben und dann eben eine Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld geboten ist, die natürlich, wenn dann Wohlverhalten an den Tag gelegt worden ist, danach zur Bewährung oder Vorbewährung ausgesprochen wird. Und die Jugendgerichte ist ja auch ein Wandel dort, auch eine Verjüngung, die stattgefunden hat. Zum Teil junge Kolleginnen und Kollegen, die auch eine Station bei der Staatsanwaltschaft auch in Jugendabteilungen gemacht haben und die durchaus das Bewusstsein haben, dass ein Intensivtäter sich schon einiges erarbeitet hat, bevor er zum Intensivtäter wird.
Um es einfach nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer einzuordnen. Also wir haben im Jugendstrafrecht die Erziehungsmaßregeln, die Zuchtmittel und die Jugendstrafe. Und die Jugendstrafe ist eigentlich Ultima Ratio und darf nur angeordnet werden, wenn man entweder eine besondere Schwere der Schuld feststellt oder eben schädliche Neigungen feststellt, die eben eine langfristige erzieherische Einwirkung dann erforderlich machen. Und normalerweise eben wäre die übliche Reihe, man probiert es erstmal mit Erziehungsmaßregeln wie Arbeitsstunden, Antiaggressionstrainings und so weiter, kommt dann möglicherweise zu den Zuchtmitteln, wo auch dann der Wochenendarrest, Wochenarrest, Dauerarrest und so weiter dazugehört. Und dann erst wäre man bei der Jugendstrafe. Aber bei euch ist es dann quasi, wenn jemand als Intensivtäter aufschlägt, von vornherein so geballt, dass man dann sagen muss, aufgrund der Vita, die wir hier haben, aufgrund der biografischen Besonderheiten, gehen wir hier von vornherein eben von schädlichen Neigungen aus oder müssen von schädlichen Neigungen ausgehen. Und deshalb ist quasi dieser Weg nach unten verwehrt und er steigt quasi gleich mit den Jugendstrafen ein.
Also zum Teil haben die Jugendlichen, Heranwachsenden diesen Weg schon beschritten. Das heißt, sie haben im Bundeszentralregister entsprechende Eintragungen schon und es hat sich gezeigt, dass das alles fruchtlos geblieben ist. Und die ganz jungen Täter, die, mit denen ist eben schon ganz viel im Rahmen der Jugendhilfe passiert, so dass wir dort eben auch nicht sehen, dass dort etwas Wirksames neben der Jugendstrafe noch in Betracht kommt, um tatsächlich erfolgreich auf sie einzuwirken. Und die Schwere der Schuld ist eben auch tatsächlich sehr häufig das, was die Jugendstrafe gebietet. Aber in der Regel ist tatsächlich von schädlichen Neigungen bei diesem Probanden auszugehen, weil das zeigt allein schon, dass die Voraussetzungen für die Listung als Schwerentäter oder Intensivtäter im Prinzip schädliche Neigungen belegt, weil es ja nicht nur die Anzahl der Delikte ist, sondern eben auch eine kriminelle Entwicklung sich dort abgezeichnet haben muss, eine sich verfestigende kriminelle Entwicklung sich abgezeichnet haben muss, um zum Schwellentäter zu werden. Gerade weil eben Jugendkriminalität ubiquitär ist, das heißt, einige Jungs natürlich so eine Phase haben, wo sie mal über die Stränge schlagen, aber es nicht diese Entwicklung sich abzeichnet, sondern dort eben tatsächlich mit den ersten Maßnahmen dann auch das gestoppt werden kann.
Und das funktioniert auch?
Dass die Jugendstrafe jetzt tatsächlich alle zu besseren Menschen macht, ist leider nicht so. Das zeigt das ja schon, dass wir sie zu einem großen Teil auch mit 24 noch an die allgemeinen Abteilungen abgeben, weil sie weiterhin schwere Straftaten begehen. Aber, und das sind halt die Erfolge, die wir, für die es sich lohnt, das auch wirklich so zu machen, dass manch einer tatsächlich mit der ersten Bewährung oder Vorbewährung, nachdem er das erste Mal in Frostenwalde in der Jugendhilfeeinrichtung oder in der Untersuchungshaft war, tatsächlich eine Umkehr stattgefunden hat, mit eben ganz enger Betreuung auch. Und wichtig ist halt, dass die Jugendlichen und Heranwachsenden danach die Schule abschließen, eine Berufsperspektive entwickeln, wegkommen von Substanzmissbrauch. Das sind die Sachen, wenn das nicht gelingt, dann gelingt es auch nicht, die kriminelle Karriere zu brechen.
Was bei den Erwachsenen nicht anders ist.
Das sind meistens die Faktoren, die bei den Erwachsenen mit schweren kriminellen Vorgehen auch vorliegen. Ja, dort ist es eben nicht erreicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass in die Jugendarbeit eben investiert wird, weil alles, was präventiv fruchten kann, das spart uns nachher die Gelder, die Leute wegsperren zu müssen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Die Prozessbeteiligten, bitte.